Herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 28. Oktober. Mein Name ist Volker und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder hereinhört, wenn wir weiterlesen. In der heutigen Bibellese starten wir mit 2. Buch Chronik und hören Kapitel 25. Die weiteren Textstellen sage ich dann immer noch mal vorher an. Wie immer lesen wir alles aus der neuen evangelistischen Übersetzung und ich wünsche euch jetzt eine schöne und eine gute Zeit beim Bibelhören. König Amazia von Juda. Amazia war bei Herrschaftsantritt 25 Jahre alt und regierte 29 Jahre lang in Jerusalem. Seine Mutter hieß Joatdan und stammte aus Jerusalem. Er tat, was Jahwe gefiel, wenn auch nicht mit ungeteiltem Herzen. Sobald er die Herrschaft fest in der Hand hatte, ließ er die Hofbeamten töten, die seinen Vater Joasch umgebracht hatten. Doch ihre Söhne verschonte er, wie es im Gesetzbuch von Mose geschrieben steht, wo Jahwe geboten hat, die Väter sollen nicht für ihre Söhne und die Söhne nicht für ihre Väter mit dem Tod bestraft werden, sondern jeder soll nur für sein eigenes Verbrechen sterben. Amazia ließ die Männer aus Juda und Benjamin zusammenrufen, ordnete sie nach Sippenverbänden und unterstellte sie Befehlshabern und Hauptleuten. Dann ließ er alle Männer ab 20 Jahre mustern und fand heraus, dass er über ein Heer von 300.000 Wehrtüchtigen verfügte, die mit Spieß und Langschild bewaffnet waren. Zusätzlich ließ er aus Israel 100.000 Männer für mehr als 3 Tonnen Silberstücke anwerben. Da kam ein Mann Gottes zu ihm und sagte, »Mein König, lass die Soldaten aus Israel nicht mit dir ziehen.« Denn Jahwe ist nicht mit Israel, mit all diesen Leuten aus Ephraim, sondern zieh du nur entschlossen in den Kampf. Gott wird dich sonst vor dem Feind zu Fall bringen. Denn Gott hat die Macht, dir zu helfen oder dich zu Fall zu bringen. Und was wird aus dem ganzen Silber, das ich den Söldnern aus Israel bezahlt habe? Fragte Amazia den Mann Gottes. Jahwe hat genug, um dir mehr als das zu geben, erwiderte dieser. Da entließ Amazia die Söldner, die aus Ephraim zu ihm gekommen waren, und schickte sie nach Hause. Diese wurden sehr zornig über Juda und kehrten wütend zurück. Amazia fasste Mut und führte sein Volk in den Kampf. Sie zogen ins Salztal und erschlugen 10.000 Männer von Seir. Weitere 10.000 nahmen sie gefangen. Die Männer von Juda führten die Gefangenen auf die Höhe der Stadt Sela und stürzten sie von dort hinab, sodass alle zerschmettert wurden. Inzwischen überfielen die Söldner, die Amazia nicht mitkämpfen ließ, sondern zurückgeschickt hatte, die Städte zwischen Samaria und Bethoron, die Juda gehörten. Sie töteten dabei 3.000 Männer und machten große Beute. Nach seiner Rückkehr vom Sieg über die Edomiter stellte Amazia die Götter aus Seir, die er mitgebracht hatte, für sich als Götter auf. Er warf sich vor ihnen nieder und verbrannte ihnen Weihrauch. Da entflammte Jahwes Zorn gegen ihn. Er schickte einen Propheten und ließ Amazia sagen, »Warum suchst du Hilfe bei den Göttern dieses Volkes, die nicht einmal ihr eigenes Volk vor dir beschützen konnten?« Aber Amazia ließ ihn nicht ausreden und rief, »Haben wir dich etwa zum Ratgeber des Königs gemacht? Lass das, wenn du keine Schläge bekommen willst.« Da unterbrach der Prophet seine Botschaft, sagte aber noch, »Ich weiß, dass Gott deinen Untergang beschlossen hat, weil du die Götzen angebetet und nicht auf meinen Rat gehört hast.« Dann entschloss sich König Amazia von Juda, König Joasch ben Joahas von Israel, den Enkel Jehus herauszufordern. »Komm, wir wollen unsere Kräfte messen«, ließ er ihm ausrichten. Doch König Joasch von Israel ließ ihm sagen, »Der Dornstrauch auf dem Libanon sagte zur Zeder, gib meinem Sohn deine Tochter zur Frau. Aber die wilden Tiere auf dem Libanon liefen über den Dornstrauch und zertrampelten ihn. Ist dir der Sieg über die Edomiter zu Kopf gestiegen? Genieße deinen Ruhm und bleib zu Hause. Warum willst du dich ins Unglück stürzen und reißt ganz Juda mit hinein?« Doch Amazia wollte nicht hören. Gott hatte es so gefügt, denn er wollte sie ausliefern, weil sie sich den Göttern der Edomiter zugewandt hatten. Da zog König Joasch von Israel mit einem Heer nach Juda. Bei Beth Shemesh, das zu Juda gehört, kam es zur Schlacht zwischen ihm und König Amazia von Juda. Die Männer Judas wurden von den Israeliten besiegt und flüchteten nach Hause. König Joasch von Israel nahm König Amazia ben Joasch von Juda, den Enkel des Joahas, bei Beth Shemesh gefangen und nahm ihn mit nach Jerusalem. Dort ließ er die Stadtmauer auf einer Länge von 200 Metern zwischen dem Ephraim-Tor und dem Ecktor niederreißen. Er räumte alles Gold und Silber und alle kostbaren Gegenstände aus dem Haus Gottes aus, die sich unter der Obhut von Obed-Edom befanden, dazu alles, was sich in den Schatzkammern des Palastes befand. Außerdem nahm er eine Anzahl von Geiseln nach Samaria mit. König Amazia ben Joasch von Juda überlebte König Joasch von Israel 15 Jahre. Was sonst noch über Amazia zu sagen ist, seine frühere und spätere Geschichte, findet man im Buch der Könige von Juda und Israel. Von der Zeit an, als Amazia von der Nachfolge Jahwes abgewichen war, kam es in Jerusalem zu einer Verschwörung gegen ihn. Da floh er nach Lachisch. Aber die Verschwörer ließen ihn bis dorthin verfolgen und umbringen. Man brachte ihn auf Pferden in die Hauptstadt Judas zurück und bestattete ihn in der Grabstätte seiner Vorfahren. Daniel, Kapitel 6. Daniel in der Löwengrube. Darius, ein Meder, übernahm im Alter von 62 Jahren die Herrschaft. Er beschloss, 120 Satrapen über die Provinzen seines Reiches einzusetzen. Diese Statthalter unterstellte er drei Ministern, von denen einer Daniel war. Sie hatten ihnen Rechenschaften abzulegen, damit der König nicht belästigt wurde. Bald stellte sich heraus, dass Daniel den anderen Ministern und den Satrapen weit überlegen war, weil ein außergewöhnlicher Geist in ihm wohnte. Der König dachte sogar daran, ihm die Verwaltung des ganzen Reiches zu übertragen. Da versuchten die anderen Minister zusammen mit den Satrapen, Daniel wegen seiner Amtsführung anzuklagen. Aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und keine Korruption entdecken, denn er war weder nachlässig noch bestechlich. Da sagten sie sich, wir haben bei diesem Daniel nichts in der Hand, es sei denn, wir finden im Gesetz seines Gottes etwas gegen ihn. Darauf eilten sie aufgeregt zum König und sagten, der König Darius lebe ewig. Alle Minister des Reiches, die Statthalter, die Satrapen, die Ratgeber und Verwalter sind übereingekommen, dich zu bitten, folgende Verordnung zu erlassen. Wer in den kommenden 30 Tagen eine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich, König, soll zu den Löwen in die Grube geworfen werden. Gib dem Gebot die Form eines offiziellen königlichen Erlasses, der nach dem Gesetz der Meder und Perser nicht geändert oder aufgehoben werden darf. König Darius ließ den Erlass ausfertigen und unterschrieb ihn. Als Daniel erfuhr, dass der Erlass abgefasst worden war, ging er in sein Haus. Im Obergeschoss hatte er offene Fenster in Richtung Jerusalem. Dreimal täglich kniete er dort nieder, um seinen Gott zu preisen und seine Bitten vor ihn zu bringen. So tat er es auch jetzt. Da stürmten jene Männer herein und fanden Daniel, wie er zu seinem Gott betete und ihn sogar anflehte. Darauf gingen sie zum König und brachten das königliche Verbot zur Sprache. Hast du nicht einen Erlass unterschrieben, dass jeder, der in den nächsten 30 Tagen von irgendeinem Gott oder Menschen etwas erbittet, außer von dir, König, zu den Löwen in die Grube geworfen werden soll? So ist es, erwiderte der König. Es gilt unwiderruflich nach dem Gesetz der Meder und Perser, das nicht aufgehoben werden darf. Da sagten sie dem König, Daniel, einer von den hergebrachten Juden, kümmert sich einfach nicht um dich und dein Gebot, sondern verrichtet dreimal am Tag sein Gebet. Als der König das hörte, wurde er sehr traurig. Den ganzen Tag aber übernahm er alle Anstrengungen, Daniel zu retten. Bei Sonnenuntergang kamen die Kläger wieder zu ihm und hielten ihm vor, »Du weißt, König, dass nach dem Gesetz der Meder und Perser kein Erlass des Königs widerrufen werden kann.« Nun musste der König den Befehl geben, Daniel herzubringen und in die Grube zu den Löwen zu werfen. Er sagte zu ihm, »Dein Gott, dem du so treu dienst, möge er dich retten.« Dann wurde ein Stein auf die Öffnung der Grube gewälzt und mit dem Siegel des Königs und seiner Mächtigen versiegelt, damit in Daniels Sache nichts verändert würde. Danach zog sich Darius in seinen Palast zurück. Er verzichtete auf jede Unterhaltung, fastete die ganze Nacht und konnte auch keinen Schlaf finden. In der Morgendämmerung, gerade als es hell wurde, stand er auf und ging voller Unruhe zur Löwengrube. Als er in die Nähe der Grube gekommen war, rief er mit schmerzerfüllter Stimme, »Daniel, du Diener des lebendigen Gottes, dein Gott, dem du so treu dienst, hat er dich vor den Löwen retten können?« Daniel antwortete, »Der König lebe ewig. Mein Gott hat seinen Engel geschickt, weil ihm meine Unschuld bekannt war. Und der hat den Löwen die Rachen verschlossen, sodass sie mir nichts antun konnten. Auch dir gegenüber, König, habe ich kein Unrecht begangen.« Da freute sich der König außerordentlich und befahl, Daniel aus der Grube herauszuholen. Als man ihn heraufgezogen hatte, fand man keinerlei Verletzung an ihm, weil er seinem Gott vertraut hatte. Dann befahl der König, die Männer, die Daniel verleumdet hatten, samt ihren Frauen und Kindern herzuholen und in die Grube zu den Löwen zu werfen. Und noch ehe sie den Boden der Grube berührt hatten, fielen die Löwen über sie her und zermalmten ihnen alle Knochen. Daraufhin schickte König Darius ein Schreiben an alle Völker, Nationen und Sprachen. Es lautete folgendermaßen: Glück und Frieden euch allen. Hiermit ordne ich an, dass man in meinem ganzen Reich den Gott Daniels scheuen und fürchten soll. Denn er ist der lebendige, ewige Gott. Sein Reich geht nie zugrunde und seine Herrschaft bleibt für immer bestehen. Er rettet und befreit. Er wirkt Zeichen und Wunder am Himmel und auf der Erde. Er hat Daniel aus den Klauen der Löwen gerettet. Dieser Daniel war ein einflussreicher Mann unter der Regierung des Darius und auch unter der des Persers Kyros. Apostelgeschichte, Kapitel 15, die Verse 1 bis 21. Die Apostelversammlung in Jerusalem. Dann kamen einige Gläubige aus Judäa nach Antiochia und erklärten den Brüdern in der Gemeinde, wenn ihr euch nicht nach mosaischem Brauch beschneiden lasst, könnt ihr nicht gerettet werden. Paulus und Barnabas bestritten das energisch und hatten deshalb eine heftige Auseinandersetzung mit ihnen. Schließlich wurden Paulus und Barnabas zusammen mit einigen anderen aus der Gemeinde beauftragt, zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem zu reisen, um diese Streitfrage zu klären. Sie wurden also von der Gemeinde feierlich verabschiedet und machten sich auf den Weg. Als sie durch Phönizien und Samarien zogen, erzählten sie überall in den Gemeinden von der Bekehrung der Nichtjuden. Damit machten sie allen Geschwistern eine große Freude. In Jerusalem wurden sie von den Aposteln und Ältesten und der ganzen Gemeinde freundlich aufgenommen. Sie berichteten ihnen alles, was Gott durch sie getan hatte. Einige, die zur Partei der Pharisäer gehört hatten und zum Glauben an Jesus gekommen waren, standen auf und erklärten, man muss die Nichtjuden beschneiden und sie anweisen, das Gesetz Moses zu halten. Daraufhin setzten sich die Apostel und Ältesten zusammen, um diese Frage zu beraten. Nach einer langen Diskussion stand Petrus auf und sagte, »Liebe Brüder, Gott hat euch schon vor langer Zeit seine Entscheidung klargemacht. Ihr wisst, dass die nichtjüdischen Völker durch meinen Mund die Heilsbotschaft hören und zum Glauben kommen sollten. Und Gott, der die Herzen aller Menschen kennt, hat bestätigt, dass auch sie dessen würdig sind, indem er ihnen genauso wie uns den Heiligen Geist gegeben hat. Gott machte zwischen ihnen und uns keinen Unterschied. Und durch den Glauben hat er auch ihre Herzen gereinigt. Warum wollt ihr Gott jetzt herausfordern und ein Joch auf den Hals dieser Jünger legen? Ein Joch, das weder unsere Vorfahren noch wir selbst tragen konnten. Im Gegenteil, Wir sind davon überzeugt, dass wir, genauso wie sie, allein durch die Gnade des Herrn gerettet werden. Da beruhigte sich die ganze Versammlung und alle hörten Barnabas und Paulus zu, die von all den Zeichen und Wundern erzählten, die Gott durch sie unter den Nichtjuden getan hatte. Als sie dann schwiegen, ergriff Jakobus das Wort. Liebe Brüder, hört mir zu. Simon hat gerade berichtet, wie Gott selbst die Initiative ergriffen hat, um uns aus den Nichtjuden ein Volk zu gewinnen, das ihm gehört. Das stimmt auch mit den Worten der Propheten überein, denn so steht es geschrieben. Danach will ich zurückkehren, sagt der Herr, und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen. Aus ihren Trümmern werde ich sie wieder errichten, damit auch die übrigen Menschen nach mir fragen, die Menschen aller Völker, die ich zu meinem Eigentum erklärt habe. Ich, der Herr, werde tun, was ich von jeher angekündigt habe. Darum halte ich es für richtig, dass wir den Nichtjuden, die sich zu Gott bekehren, nicht unnötige Lasten aufbürden, sondern ihnen schreiben, dass sie folgende Dinge unterlassen sollen: die Teilnahme an Götzenopfern, jede Form von sexueller Unmoral, den Genuss von nicht ausgeblutetem Fleisch und von Tierblut überhaupt. Denn diese Forderungen, die sich im Gesetz Moses finden, werden von alters her in jeder Stadt gepredigt, weil das Gesetz jeden Sabbat in den Synagogen vorgelesen wird. Ja, soweit die Bibellese für den heutigen Tag. Und damit wünsche ich euch heute noch einen ganz wunderbaren und schönen und fröhlichen, aber vor allem einen ganz gesegneten Tag. Und wenn ihr Lust habt, hört doch einfach morgen wieder rein, dann lesen wir weiter. Also dann macht's gut. Tschüss.